Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Der normale Neurochirurg, der ist ja schon froh, wenn seine Patienten an der Operation sprechen und bewegen kann. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Die Neurochirurgie der Zukunft muss sich damit beschäftigen, wie kann ich verhindern, dass der Patient emotional anders ist nach einer Operation.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören! Bei mir sitzt Professor Dr. Peter Weikozi. Er ist der Direktor der Klinik für Neurochirurgie mit Arbeitsbereich Pädiatrische Neurochirurgie in der Berliner Charité. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir kennen uns auch privat, deswegen werde ich du sagen. Du bist eine internationale Koryphäe und mit 39 Jahren schon jüngster Direktor einer Klinik für Neurochirurgie in Deutschland, in Europa gewesen. Wahrscheinlich in der Milchstraße, wie du sagst. Und ich habe dich eingeladen wegen deiner einzigartigen Stimme. Sag doch mal guten Tag zu allen.
Hallo, und ich würde mich schon mal freuen, wenn wir die Stimme miteinander auskosten könnten.
Ja, machen wir sofort. Warum bist du Neurochirurg geworden? Das ist ja auch in der Ärzteschaft so ein Beruf, das ist so ähnlich, so schon mehr als Halbgott in Weiß.
Jetzt willst du wahrscheinlich hören, dass ich schon immer Neurochirurg werden wollte und mit 5 Jahren schon auf dem Trip war.
Zum Beispiel.
Die Antwort kann ich nicht geben.
Wie war es denn wirklich?
Es war wirklich so, dass ich mich bis zu meiner Bewerbung, zu meiner ersten Stelle, nicht entscheiden konnte, was ich eigentlich werden wollte. Ich habe gewählt zwischen Allgemeinchirurgie, Transplantation, Unfallchirurgie und Neurochirurgie fand ich auch ganz schön, weil mir das Gehirn mit seinen vielen offenen Fragen attraktiv erschien und es die Möglichkeit gab, das mit Operieren und was Handwerklichem zu kombinieren. Und dann habe ich mich beworben und dann hatte ich für alle drei eine Stelle, was es mir nicht leichter gemacht hat. Unfallchirurgie habe ich relativ rasch verworfen. Und,
Weil
ich die Art von Unfallchirurgie, die mir gefallen hat, nämlich die holistische Unfallchirurgie, in Deutschland so nicht richtig gibt. Das ist anders mit der Einteilung. Ich hatte dieses amerikanische System vor Augen, wo der Unfallchirurg auch den Bauch macht und auch die verletzten Organe macht und nicht nur den Knochen macht. Mhm. Und dann habe ich eine Woche noch Zeit gehabt bis zum Beginn meiner Arbeitsstelle. Und konnte mich noch mal nicht entscheiden und habe angefangen zu somatisieren, habe mich übergeben, mir war schlecht. Und habe gedacht, ich würde die falsche Entscheidung für den Rest meines Lebens treffen. Und dann habe ich mich nur für die Neurochirurgie entschieden, weil mein zukünftiger Chef in mir Vatergefühle geweckt hat, ein Vaterersatz war. Und weil diese Entscheidung dann eben auf rein emotionaler Ebene getroffen wurde. Das hat nichts mit dem Fach zu tun gehabt. Sodass ich eigentlich ein bisschen auch durch Zufall und auch ein bisschen verschuldet durch meinen Lehrer in der Neurochirurgie gelandet bin.
Wie heißt der?
Schmiedek.
Mhm. Vaterersatz, hast du keinen Vater gehabt? Oder?
Nein, der war 2 Jahre vorher gestorben.
Mhm. Und war der auch Arzt? Oder?
Der war Lungenchirurg in Budapest. Meine Eltern haben Budapest verlassen oder Ungarn verlassen, als meine Mutter schwanger war mit mir.
Mhm.
Er war ein ganz bekannter Lungenchirurg.
Mhm.
Die ersten 2 wissenschaftlichen Arbeiten auf den ganzen PubMeds und auf den ganzen Dateien sind von ihm.
Also in den wissenschaftlichen Foren, da wird man ihn finden.
Mhm. Genau. Und
deine Mutter, war die auch im Medizinbereich?
Meine Mutter war technische Assistentin.
Mhm.
Und als er dann rausgekommen ist, war er 42, konnte nicht mehr als Lungenchirurg weiterarbeiten oder hat keine adäquate Stelle bekommen, weil nach dem Sieg über die Tuberkulose war das auch nicht mehr so weit verbreitet. Und dann ist er Allgemeinarzt geworden und die beiden haben eine Praxis gemacht.
Und du hast es dann weitergeführt, das Chirurgische?
Ich habe es dann weitergeführt, obwohl er mir immer davon abgeraten hat.
Warum hat er dir abgeraten?
Naja, wir Ärzte neigen doch immer, unseren jungen Kindern zu empfehlen, sollen nicht die gleichen Fehler machen, aber sind eigentlich stolz darauf, was wir machen. Und wenn sie dann doch in unsere Fußstapfen treten, sind wir stolz darauf, dass sie es gemacht haben.
Aber es war eigentlich eine Trotzreaktion bei dir.
Nö, es war kein Trotz. Ich musste niemandem was beweisen und ich war nicht trotzig. Aber es war das Einzige, wo ich dachte, was mir Spaß macht und wofür ich geeignet bin.
Und hast du eine gute, also ich meine, musst du ja haben, also mit deinen Fingern, wusstest du, dass du mit deinen Fingern gut arbeiten kannst? Hast du da ein tolles Fingerspitzengefühl?
Das wusste ich im Rahmen des Studiums, weil ich so eine mikrochirurgische Doktorarbeit gemacht habe, wo ich nächtelang im Labor saß und mikrochirurgische Übungen und gemacht habe und präpariert habe. Und da war mir schon klar, dass ich das Fingerspitzengefühl habe. Aber ich war vielmehr fasziniert von der Möglichkeit, das Gehirn besser zu verstehen und Leuten mit Pathologien, also Erkrankungen des Gehirns, helfen zu können, auch was wirklich gleich umsetzen zu können und chirurgisch tätig zu sein. Und ich wollte immer Forschung machen und all diese vielen Facetten fand ich, sind am besten in der Neurochirurgie vereint.
Und du hast es ja auch mit Kollegen zu tun. Sind die denn alle so ähnlich? Sind das alles solche faszinierten, leidenschaftlichen, intellektuellen Handwerker?
Wie überall gibt es eine weite Bandbreite von Leuten, die sich für eine gewisse Spezialität entscheiden.
Ja, wie würdest du die denn charakterisieren, deine Kollegen? Oder vielleicht auch die Chirurgen im Allgemeinen?
Jetzt die Neurochirurgen oder die Chirurgen im Allgemeinen?
Ja,
die Chirurgen im Allgemeinen verstehe ich ja gar nicht. Also wir Neurochirurgen sind natürlich der Meinung, dass wir über allen stehen und dass wir eine Art Spezialeinheit sind.
Mhm,
und
das finden wir anderen Ärzte auch. Wir schauen sehr oft zu euch auf.
Das beruhigt mich, weil ich dachte schon, das würde jetzt arrogant rüberkommen, was ich jetzt sage.
Nee.
Aber ich glaube, nachdem ich jetzt schon die ein oder andere Generation selber trainiert habe, man muss schon ein paar Eigenschaften mitbringen. Man muss schon eine gewisse Leidensfähigkeit haben. Man weiß vorher nicht, worauf man sich einlässt. Wenn ich das sage, meine ich, man weiß nicht genau, welche schwierigen Entscheidungen und welche schwierigen Komplikationen man später haben wird und mit welchen Schicksalen man es zu tun haben wird, weil Veränderungen oder Erkrankungen im Gehirn beeinflussen nun einmal das Leben und die Persönlichkeit eines Menschen anders als andere Erkrankungen im Körper, auch chirurgische Erkrankungen. Und wenn man was falsch macht oder wenn man Fehler macht, hat es auch eine ganz andere Auswirkung. Und man muss mit lernen, mit diesen Fehlern umzugehen und sich auch diesen Aufgaben und dieser Verantwortung zu stellen. Und das wissen viele am Anfang nicht, die sich für den Beruf entscheiden. Die sind fasziniert von der Neurochirurgie als Fach per se und die müssen das lernen. Und man muss eine gewisse Standhaftigkeit und auch ein gewisses Durchhaltevermögen und auch eine Menge Disziplin haben. Es sind sehr viele traditionelle Werte, die man braucht, um, glaube ich, Neurochirurgie erfolgreich zu machen. Und das versuche ich zu vermitteln und ich freue mich, dass ich ein tolles Team habe mit vielen Leuten, die diese Eigenschaften mitbringen.
Und hast du denn manchmal auch Angst?
Angst habe ich mittlerweile selten. Angst hatte ich früher häufiger vor Operationen, die irgendwie sehr herausfordernd erschienen oder vor Dinge, wo man auch mal ins kalte Wasser geworfen ist. Heutzutage, wo die Dinge routinierter sind, weiß man, dass man nicht mehr Angst haben muss. Aber man hat auch gelernt, dass man den Respekt nicht verlieren darf. Vor allem, was wir machen, sollte man stets respektvoll sein vor dem Organ und vor den Patienten, mit denen wir es zu tun haben und auch vor dem, was passieren könnte. Und deswegen ist Angst nicht mehr ein täglicher Begleiter, nur sehr selten geworden, aber Respekt ist der tägliche Begleiter, den wir brauchen.
Ich habe im Internet auf YouTube einen Vortrag von dir gefunden, wo du auf einem Kommunikationskongress über Mut sprichst. Mhm. Was hat dein Fach mit Mut zu tun, deine Arbeit?
Naja, manchmal halte ich solche Vorträge, weil die wissenschaftlichen Vorträge, die ich teilweise wöchentlich halte, wenig abwechslungsreich sind und mich manchmal langweilen. Und dann finde ich es immer schön, wenn ich zu Laien oder zu Interessierten über Themen sprechen kann, die mich dann zwingen, auch über Dinge Gedanken zu machen, die mein Fach betreffen und mir helfen, mich zu reflektieren über mich selber. Ich habe schon Vorträge über Vertrauen gehalten, Vorträge über Hochleistungsteams. Nur diese Geschichte mit dem Mut, die ist ja ins Netz gestellt worden. Das war eine interessante Erfahrung und hat mir auch gezeigt, dass es tatsächlich Mut braucht, um Neurochirurgie zu machen. Aber ich glaube, es braucht Mut für jeden medizinischen Beruf, wenn man Verantwortung für Patienten übernimmt. So, das ist das sicherlich kein exklusives Recht der Neurochirurgen ist, mutig sein zu müssen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass das Publikum oder dass die Laien wissen, dass es auch Mut braucht, Patienten zu behandeln oder Arzt zu sein und dass es uns nicht egal ist, was mit unseren Patienten passiert. Ich glaube, das ist die wichtigste Message.
Du hast da so ein paar Fälle gebracht auch, ne, wo du vor schwierigen Operationen standest und dann sind die alle Gott sei Dank gut ausgegangen und dann hast du die Geschichte erzählt von einem engen Bekannten. Ist auch gut ausgegangen, aber nicht optimal ausgegangen. Es war eben nicht die perfekte Operation möglich. Und das belastet uns Ärzte, wie du richtig sagst. Und sowas auch zu erzählen, ist natürlich auch, das muss man erstmal machen. Also zu erzählen, dass man nicht perfekt sein kann, nicht immer perfekt ist, dass man auch menschliche Seiten hat. Das kann man wahrscheinlich erst, wenn man ganz oben angekommen ist, oder?
Nicht unbedingt, wenn man ganz oben angekommen ist, sondern wenn man schon viel erlebt hat.
Mhm.
Ich wollte dich schon unterbrechen, weil ich nicht nur Fälle gezeigt habe, die alle gut gelaufen sind, sondern ich habe bewusst auch Fälle gezeigt, wo es auch holprig war. Und ich glaube, in seltenen Fällen machen wir natürlich Fehler. Manchmal spielt uns die Biologie einen Streich oder macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und dann gibt es natürlich Komplikationen. Und über die muss man auch berichten, weil man auch lernen muss, zu diesen Fehlern zu stehen und aus diesen Fehlern zu lernen. Jemand, der sagt, dass er keine Fehler macht, der hat auch nicht die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Und ich glaube, es wird allgemein akzeptiert, dass man nicht perfekt ist, solange man nicht nachlässig mit Dingen umgeht und sich in den Spiegel gucken kann. Und für mich ist es wichtig, dass Menschen auch verstehen, was uns Mediziner im Allgemeinen, aber jetzt spreche ich auch mal für die Neurochirurgie, was uns Neurochirurgen umtreibt. Auch mal so ein bisschen einen Einblick zu geben in die seelischen Abgründe, wenn was gut geht, wenn was nicht so gut geht, wenn man mal Respekt oder wenn man auch mal Angst hat.
So, und wo ist dein Abgrund? Wann kommt der und wie sieht der aus?
Naja, die Abgründe sind ja vielfältig. Es ist einfach nur die Emotionalität, die hoffentlich die meisten von uns haben. Wenn es gut geht, dann, und man ist jünger, dann denkt man, man ist der Größte. Und wenn es nicht so gut geht, dann lernt man, dass man Fehler macht und dass man demütig ist. Und wenn man viele Fehler gemacht hat, dann macht man schwierige Operationen und fährt abends nach Hause und hat Sorge, dass das Telefon klingelt und legt das Handy neben das Bett und rechnet damit, dass man jederzeit rausgeklingelt wird. Das sind so die seelischen Abgründe, die vielleicht Patienten oder Laien nur ahnen können, dass wir sie haben.
Lässt dich denn dein Beruf jemals los? Also bist du auch mal komplett frei, verdrängst, vergisst, hast keine Sorgen, musst nicht dran denken, was ist jetzt mit jemand, der frisch operiert liegt und vielleicht kommen Komplikationen, ja oder nein? Gibt es das Momente?
Die sollte es geben. Also tatsächlich ist es so, dass ich überzeugt bin, dass du diesen Beruf wie viele andere Berufe entweder nur ganz oder gar nicht machen kannst. Also man muss ihn schon irgendwie leben. Und es ist vielleicht auch einer meiner inneren Treiber, dass ich diese Sache richtig lebe und dass ich auch einen Perfektionismus habe. Das habe ich in dem Vortrag auch gesagt. Ein Ding, was mich antreibt, was gut ist, aber was einem manchmal auch zu schaffen macht, ist der Perfektionismus. Und so macht man sich nun mal ständig Sorgen. Aber es ist sicherlich auch für die Work-Life-Balance wäre es auch hilfreich, wenn man mal abschalten könnte. Aber dazu muss man aus der Stadt raus sein und vielleicht im Urlaub sein. Solange man hier vor Ort ist, ist man nun mal greifbar und man lebt den Beruf und man ist immer dabei in Live und in Farbe.
Also du hast auch einen Ruf. Also bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, kannte ich dich schon ganz lange. Also du bist tatsächlich so, stehst hier, also du bist ein berühmter Mann. Wie ist das, wenn man berühmter Arzt ist? Ist das eine spezielle Situation?
Also es ist eine Frage, auf die kann ich gar nicht antworten, weil ich das gar nicht so empfinde oder gar nicht so fühle. Also wenn mir Leute das sagen, überrascht mich das.
Echt?
Ja, also ich nehme es zumindest nicht so wahr.
Was ist, wenn du einen berühmten Menschen operierst, heilen möchtest? Wie fühlt sich das an? Mhm. Ja, ich habe ja gesagt, du wirst auch von internationalen Patienten ausgewählt, als deren Arzt, als der Behandler. Und es sind auch manchmal Politiker. Es sind Leute, die sich ihren Arzt tatsächlich aussuchen und dann fällt die Wahl auf dich. Macht das Druck?
Weißt du, was das Schöne an meinem Fach ist? Dass an meinem Fach manchmal diese Probleme der Erkrankung so viel größer sind, dass sie Menschen komplett erden. Und ich kann sagen, dass egal ob berühmt oder nicht berühmt, egal welcher Mensch, wenn man es mit meinen Patienten zu tun hat oder wenn wir es mit Patienten zu tun hat, dann erlebt man die völlig losgelöst von ihrer sonstigen Geschichte. So baut sich eine Vertrauensbeziehung auf und so hat man das Gefühl, dass man bei jedem Einzelnen am besten, jetzt kommt wieder der innere Treiber, halt die beste Performance abliefert. Und ich würde sagen, der Druck ist immer gleich. Es ist manchmal schön, spannende Leute kennenzulernen und vor allem mit denen dann zu sprechen, wenn die Behandlung erfolgreich war und die ganze Belastung abgefallen ist. Aber es ist genauso spannend, individuelle Anamnesen oder Historien von ganz normalen Menschen zu erleben. Und es ist angenehm, dass berühmte Menschen oder berühmte Patienten, wenn sie mal richtig krank sind, ganz normal sind. Und das kann ich von allen diesen Menschen sagen, die selber in der Öffentlichkeit stehen. Die benehmen sich alle ausnahmslos hervorragend und angenehm und setzen mich nicht unter Druck.
Okay, und du fühlst dich eben auch selber nicht von dir unter Druck gesetzt.
Ich fühle mich von mir selber immer unter Druck gesetzt, weil ich es immer besonders gut machen will.
Ja, immer. Nee, verstanden. Und hat das was mit Sport zu tun, was du so machst?
Das kann sehr viel mit Sport zu tun haben. Ich habe früher Tennis gespielt und hatte auch mal große Hoffnungen, bis ich 16 war. Bis ich dann bis dann die anderen schneller gewachsen sind und besser waren als ich.
Aber du bist ganz schön groß.
Ja, aber die sind irgendwie körperlich besser gewesen. Es war der Winter vom 15. auf das 16. Lebensjahr, als ich im Hallenturnier in den Bayerischen Meisterschaften plötzlich von allen geschlagen wurde. Und da war irgendwie klar, dass ich jetzt gerade den Sprung verpasst habe.
Und dass du jetzt Neurochirurg werden musst.
Das nicht, aber diese Leute haben dann teilweise in Wimbledon gespielt. Und deswegen ist es gut, dass sie so einen Sprung gemacht haben. Mhm. Und ich habe dann mit 18 dann beschlossen, diesen Karriereweg zu beenden und habe mich dann auf andere Sachen konzentriert. Und erst jetzt, in den letzten Jahren, habe ich das wieder gefunden für mich. Und ich lebe das jetzt alles durch mit meinen Kindern, die jetzt plötzlich wieder Tennis spielen. Mhm. Wo ich dann bei Turnieren dabei bin und mich viel mehr aufrege über das ganze Spiel und über alles, so wie ich es früher getan habe. Ich war so ein kleiner John McEnroe, mhm, der sich daneben benommen hat. Aber es ist klar, entweder ich habe deswegen Tennis als meinen Sport gewählt, weil ich so ein Einzelkämpfer oder so ein kompetitiver Typ war, der alles perfekt machen wollte und immer der Schnellste sein wollte. Oder der Sport hat mich dazu gemacht, dass ich besonders diszipliniert bin und Ausdauer und Durchhaltevermögen habe. Es war sicherlich eine Symbiose mit dem Sport. Und deswegen sind es genau die gleichen Treiber, die ich heute habe, dass ich mit meinem Team, mittlerweile sehe ich uns als Teamsport an, die Besten sein wollen und das Beste herausholen wollen.
Und was tust du für dich, dass du den Belastungen so standhältst? Du musst ja lange am Stück konzentriert, ist auch nicht nur konzentrationsmäßig anstrengend, sondern auch körperlich. Wie schaffst du das?
Also bis ich 40 war, habe ich eigentlich ganz gut gezehrt von meinen Halbprofi, von meiner Halbprofi-Vergangenheit. Aber jetzt halte ich mich, ich spiele ja selber Tennis, ich laufe, ich fahre viel Ski, ich mache viel Sport.
Das schaffst du.
Eine Zeit lang habe ich auch meditiert, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Habe ich als Tennisspieler auch gemacht. Ich habe irgendwann begriffen, dass ich irgendwie unkonzentriert bin, wenn ich mich aufrege. Und dann habe ich autogenes Training gemacht. Deswegen bin ich da im Flow.
Was sind eigentlich so die Krankheiten, die man so als Neurochirurg sieht und behandelt? Mhm. Wann kommt man zu dir?
Die Neurochirurgie wird ja klassisch als Gehirnchirurgie gesehen. Tatsächlich sind die Neurochirurgen aber die, die sich um alles kümmern, wo Nerven vorkommen. Das können die peripheren Nerven sein.
Also die nicht im Gehirn und nicht im Rückenmark sind, sondern die rauskommen.
Genau, das können die peripheren Nerven sein. Das ist einfach so ein Karpaltunnel oder sowas. Aber das können natürlich auch Verletzungen.
Also der Nerv an der Hand.
Der Nerv an der Hand oder der Nerv am Ellenbogen, der immer der immer das Mäuschen laufen lässt. Das kann ja manchmal chronische Probleme machen. Mhm. Da gibt's auch Tumoren. Das zweite, womit wir uns beschäftigen, ist die Wirbelsäule. Also der Rückenmarkskanal mit dem Inhalt, also Rückenmark und Nerven, die das Rückenmark verlassen. Und dann kommt das Gehirn mit den ganzen Erkrankungen im Bereich Gehirn. Und alles, was man in diesem Bereich operieren kann oder wo sich die Frage einer Operation stellt, da kommen wir Neurochirurgen ins Spiel. Und die häufigsten Erkrankungen im Rückenbereich sind natürlich die Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule. Dazu gehören die Bandscheibenerkrankungen und die Kanaleinengungen, die dann zur Schaufensterkrankheit führen können.
Was ist das?
Die Schaufensterkrankheit ist, wenn Patienten berichten, dass sie auf dem Kuhdamm nicht mehr als 100 Meter laufen können und beim Schaufenster stehen bleiben müssen, weil ihnen die Beine wehtun oder die Beine schwach werden. Und nachdem sie sich das Schaufenster angeschaut haben, können sie zum nächsten Aufsteller gehen.
Ist das nicht eine Durchblutungsstörung der Arterien, also der Schlagadern?
Genau, es gibt zwei Ursachen. Einmal können die Arterien eng sein und es kommt nicht genug Blut in die Beine. Oder aber die Nerven werden im Bereich des Rückenmarkkanals oder im Rücken abgeklemmt. Und wenn man dann eben läuft, dann braucht der Muskel mehr Input vom Nerven, den er dann nicht bekommt. Und dann wird der Muskel müde und muss mal kurz stehen bleiben. Und das kann also in häufigeren Fällen ist es eine Erkrankung der Wirbelsäule als der Beine.
Ah.
Aber wir müssen zumindest bei den Patienten, die bei mir aufschlagen, aber die sind natürlich auch schon vorher ausgewählt.
Es gibt das Vorurteil, dass zu viel operiert wird und dass man doch viel mehr konservativ, also mit Sport oder Pilates oder sowas behandeln könnte. Siehst du das auch so? Wahrscheinlich nicht. Aber wann ist wirklich nichts mehr zu machen mit Eigeninitiative?
Diese Aussage trifft in erster Linie in unserem Bereich auf die Wirbelsäulenerkrankungen zu. Da wird es mir gerne zitiert. Und ich denke, dass fast ausnahmslos alle Neurochirurgen und alle Menschen, die an der Wirbelsäule operieren, dem zustimmen würden, dass man in der Wirbelsäule nicht immer operieren muss. Ich stimme aber nicht zu, dass wir alle inflationär operieren. Ich glaube, und das gestehe ich allen zu, dass die verantwortungsvoll mit dieser Entscheidung umgehen, wann operiert werden soll. Wenn wir jetzt über die Bandscheiben reden, ist es so, dass man tatsächlich 80% der akuten Rückenschmerzen, der akuten Bandscheibenvorfälle. Bandscheibe ist ja was anderes als Rückenschmerz. Bandscheibe ist ja oft der Schmerz, der ins Bein zieht. Aber wir summieren es jetzt mal alles unter Rückenschmerz. und Schmerz im Bein, dass 80% müssen nicht operiert werden. Die haben ein akutes Problem und man muss die Zeit nur aussitzen, bis der Körper sich selber hilft. Und das kann man meistens machen, indem man eine sehr gezielte und gute Schmerztherapie macht, kombiniert mit einer Physiotherapie, und dann kann man in 80% der Patienten eine Operation vermeiden. Es gibt aber Patienten, die dann neurologische Ausfälle haben, Lähmungen oder im schlimmsten Fall Blasenstörungen, oder die trotz dieser ganzen konservativen Therapien einfach so starke Schmerzen haben, dass sie entweder nicht mehr zur Arbeit gehen können oder dass diese Einschränkung der Gehstrecke bei der Schaufensterkrankheit nicht besser wird. Das sind dann die Patienten, die wir für eine Operation in Erwägung ziehen.
Hast du eigentlich selber manchmal Angst? Ich finde, so diese neurologischen Erkrankungen, die kommen ja so über einen und da ist so wenig Kontrolle möglich. Fürchtest du dich selbst, wenn du das alles so siehst, in konzentrierter Form?
Ich glaube, dass Ärzte die schlimmsten Patienten sind und gerne auch mal verdrängen. Mhm. Klar, also ich meine, in Teilen der Krankheitsbilder, um die ich mich kümmere, ist natürlich auch die Psyche spielt eine wichtige Rolle. Mhm. Psychosomatik spielt eine wichtige Rolle. Der Rückenschmerz ist nicht immer organisch geprägt, oder häufig ist es so, dass eine psychische Belastung zusammen mit einer Belastung der Wirbelsäule zu Erkrankungen führen kann. Und das wollen uns alle mahnen, dass wir irgendwie auf uns selber gucken müssen. Viel ist Prävention und viel ist Stressbewältigung, sodass man auch mal als Arzt das Gefühl haben könnte, dass es einen mal erwischt. Und im Hirn haben wir natürlich auch Erkrankungen, aber die sind meistens weniger beeinflussbar. Und wenn man die hat, dann kann man auch schon mal, wenn man Patienten hat mit dieser Erkrankung, kann man sich auch schon mal Gedanken machen, dass man es selber hat. Aber die sind Gott sei Dank sehr selten.
Das ist so selten, dass ein Chirurg über die Psyche spricht. Das finde ich erstaunlich und bemerkenswert.
Das nehme ich jetzt auch mal in Anspruch für alle meine Kollegen, die sich mit der Wirbelsäule beschäftigen. Mhm. Eine moderne Wirbelsäulenmedizin ist nicht nur Wirbelsäulenchirurgie, sondern ist auch mehr ein globaler Anspruch, wo man auch Psychotherapeuten und auch Endokrinologen,
also Hormonärzte?
Hormonärzte mit einbezieht, genau.
Warum Hormonärzte?
Na, wir wissen, dass die Hormone eine große Rolle spielen in der Knochenqualität. Und wenn die Knochenqualität und die Qualität der Bandscheiben nicht mehr so gut ist, dann hat das häufig auch hormonelle Gründe. Und mit einer entsprechenden Hormontherapie kann man das auch schon verbessern.
Also Osteoporose in der Menopause, also Postmenopause oder?
Genau. Ja. Aber es sind ja nicht nur, heute habe ich einen Patienten gesehen, der war 42 und hatte schon Osteoporose.
Weil er
aus einem Land kam, wo man nicht so viel Sonne sieht oder sich vor der starken Sonne verschleiern muss.
Mhm. Ja. Empfiehlst du viel Vitamin D auch noch so nebenbei?
Und
Omega-3-Fettsäuren?
Ich glaube, Antioxidantien, Omega-3 und Vitamin E und Vitamin C schaden schon mal nicht. Und wenn man wenig Sonnenexposition hat, in den richtigen Breitengraden im Winter, dann schadet Vitamin D auch nichts. Mhm. Man muss nur eine hohe Dosis wählen.
Mhm. Und wenn du als Mediziner einen Patienten vor dir hast, wo du spürst, oh, da könnte die Psyche eine Rolle spielen, das spielt ja immer eine Rolle bei eigentlich allem. Was machst du da? Wie gehst du damit um?
Ich glaube, für den Operateur ist es wichtig zu erkennen, wenn dieser Bereich der Medizin mit eine Rolle spielen könnte. Denn wir wollen keine Patienten operieren, die vielleicht nicht nur organische Probleme haben, sondern denen man schon bereits mit einer psychosomatischen Behandlung helfen kann. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir die Warnhinweise, die man im Gespräch oder in der Schilderung der Beschwerden erkennt. Und wenn man das dann erkennen kann, dann gibt es die sogenannten Wirbelsäulenzentren, in denen auch Psychosomatiker sind. Zum Beispiel das Wirbelsäulenzentrum an der Charité hat in der Leitung genau deswegen auch den Psychosomatiker. Mhm. Und dann ruft man den kurzerhand an und macht den Termin aus und schickt den dahin. Und die physikalische Medizin, sprich die Physiotherapie, ist auch dabei, um zu sehen, ob man vor einer Operation die Situation des Patienten insoweit verbessern kann, indem man Muskelaufbau oder Gewichtsreduktion machen könnte.
Mhm. Und die Patienten nehmen das dankbar an oder sind die gekränkt, wenn man das dann auf die Psyche schiebt, das vermeintlich körperliche Leiden?
Ich denke, wenn man es dem Patienten erklärt und der Patient ist heute sehr gut aufgeklärt, dann nimmt er das dankend an und jeder Patient ist erstmal froh, wenn er nicht operiert werden muss, weil wenn er mit optimalen Voraussetzungen in die Operation geht. Und ich finde, eine solche Betreuung oder solche Beratung ist eher vertrauensbildend als vertrauensschwächend.
Hast du das gelernt? Also ich habe in meinem Studium Kommunikation noch nicht gelernt. Heute wird das zunehmend aber gemacht. Du bist ja jetzt so ähnlich wie ich, so von der Ausbildung her. Bist du Naturtalent oder hast du da Kurse belegt?
Ich habe gar nichts gelernt.
Mhm. Würdest du dir das
mal wünschen? Ich bin eigentlich schüchtern.
Ja.
Insofern musste ich das ablegen.
Aber würdest du dir wünschen, dass du das gelernt hättest, wie man über Psyche und Seele und sowas spricht?
Ich glaube, dieser Teil kommt im modernen Studium nicht zu kurz. Da wird, glaube ich, ziemlich viel drüber geschult. Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Das ist zum Beispiel eine meiner Aufgaben als Direktor einer Klinik, dass ich den Assistenten versuche beizubringen oder wie man richtig kommuniziert. Oder so eine Kommunikationsschule in der Neurochirurgie ist eines meiner Werte oder meiner Steckenpferde. Ich möchte gerne, dass meine Ärzte lernen, wie man richtig kommuniziert, wie man richtig schlechte Nachrichten oder schwierige Nachrichten übermittelt, wie man genau dieses Thema von psychischen Begleiterkrankungen anspricht und dass man das mal untersuchen sollte. Was ich mir mehr gewünscht hätte in der Ausbildung zum Neurochirurgen und im Studium ist, wie man überhaupt so eine Klinik leitet oder wie man Leitungsfunktion übernimmt. Da bin ich tatsächlich ins kalte Wasser geschmissen worden und da hätte ich mir gewünscht, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, was auf einen zukommt.
Okay, das kann ich gut verstehen. Das lernt man in der Tat nicht im Studium. Und trotzdem nochmal die Frage, wenn das so eine große Rolle spielt, die Kommunikation, und du, das ist eins deiner Steckenpferde sogar, wo hast du die Information her? Woher weißt du, wie das geht? Hast du dir das selber entwickelt? Hast du es irgendwo gelernt?
Ich finde, es ist eine Mischung aus traditionellen Werten wie Ehrlichkeit, Offenheit, Verantwortung übernehmen plus Dinge, die ich selber gelernt habe. Wenn man diese traditionellen Werte mit in ein Gespräch nimmt und dann auch anderen Berufsgruppen zuhört, die erfahren sind in der Kommunikation, zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel, wenn wir über Hirntumore reden, sind auch Palliativmediziner.
Also die, im Endstadium, wenn man nicht mehr heilen kann, aber noch begleiten?
Das ist eben falsch. Aha. Der moderne Palliativmediziner ist eben nicht mehr fürs Endstadium zuständig. Der moderne Palliativmediziner wird heutzutage früh eingeschaltet und kümmert sich um Dinge wie psycho-onkologische Betreuung, am Ball bleiben, erste Veränderungen bemerken. Und es gibt Studien, die haben in der Onkologie gezeigt, dass der frühe Dazuziehen und diese frühe Betreuung oder Mitbetreuung durch Palliativmediziner alleine schon, ungeachtet der Therapie, die angewendet wird, lebensverlängernd ist. Mhm. Das bedeutet eigentlich, dass wir Patienten mit ernsthaften chronischen Erkrankungen, dass wir da einfach besser am Ball sein müssen, besser kommunizieren müssen. Und da ist der autistische Neurochirurg manchmal nicht der richtige Ansprechpartner, muss von anderen Disziplinen auch mal was lernen.
Und würde man nicht denken, dass diese, wie du das nennst, klassischen Werte eigentlich ja jeder hat, jeder Mediziner dann eigentlich das automatisch wissen müsste, oder ist das nicht so?
Das kannst du ja schon mal gleich vergessen.
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Ich finde, wenn man mehrere Generationen ausgebildet hat, dann ist auch da die Bandbreite sehr, sehr groß und jeder hat unterschiedliche Werte, jeder ist unterschiedlich geprägt von zu Hause. Nicht jeder weiß, welche Werte selbstverständlich sind und welche Werte man pflegen muss, damit man gut durch diesen Job kommt. Und das ist meine Aufgabe.
Und jetzt sagtest du, wie überbringt man denn eine schlechte Nachricht? Gibt es da eine Strategie? Oder fühlt man sich in dem Moment ein und guckt, wohin das Gespräch einen trägt?
Naja, ich finde, es gibt bestimmte Aspekte, die man schon im Studium lernt, dass man sich Zeit nehmen soll, dass man sich eine ruhige Ecke suchen soll. Aber tatsächlich, wenn es um die Gesprächsführung geht, ist es etwas, wo man, glaube ich, schwingen muss. Mhm. Und wo man fühlen muss, auf welcher Wellenlänge der Patient ist, was er wissen möchte, wie gut er vorinformiert ist, mit welchem Hintergrund er zu einem kommt. Und weil man so einen Patienten ja bereits vor der Operation und vor der Diagnosestellung kennengelernt hat und begleitet hat, und wenn man Glück hat, hat man auch die Familie kennenlernen dürfen. Und wenn man dieses ganze Umfeld hat, dann erst kann man das Gespräch, glaube ich, vernünftig führen. Und man muss eine gewisse Sensibilität und Offenheit haben, diese Informationen mit in diese Gesprächsführung reinfließen zu lassen. Es gibt ja die Patienten, die sagen dir auf den Kopf zu, wie lange habe ich noch zu leben? Mhm. Und es gibt die Leute, wo du spürst, wenn du sagst, das ist ein aggressiver Tumor, dann müssen wir uns jetzt Mühe geben, dass der nicht wiederkommt, dann ist das auch schon die ganze Message, die wichtig war. Und so ist es sehr individuell und so ist es auch ein langer Lernprozess, bis man das verinnerlicht hat.
Oft erzählen Patienten, Betroffene, dass ihnen eine schwere Diagnose, Krebs, mitgeteilt wurde auf eine ganz unsensible Art und oft auch so, ja, sie haben nicht mehr lang zu leben. Und wenn man jetzt hört, dass palliativmedizinische Maßnahmen, wenn die früh beginnen, aus Leben verlängern und wir ja auch immer sehen, dass Menschen doch länger leben, als die Statistik das sagt, darf man so eine Aussage überhaupt treffen oder sollte man immer eigentlich Hoffnung geben? Immer.
Also ich finde tatsächlich, solche harten Aufklärungen sind nicht adäquat. Ich glaube, dass auch häufig das vielleicht ein Missverständnis war oder man versteckt sich hinter den Zahlen. Tatsächlich wissen wir aber, wie es doch mit der Statistik ist. Man zitiert in der Regel die mittleren Zahlen. Und wir wissen, dass es eine gaußsche Verteilung ist. Also das heißt, es gibt Fälle, die auch sehr viel besser laufen können. Und es ist eine Frage der Statistik. Und häufig erleben wir in einem Erkrankungszeitraum auch neue therapeutische Erkenntnisse, neue therapeutische Entwicklungen. Und wir wissen zum vierten oder fünften meiner aufgeführten Punkte, dass Hoffnung und Immunologie auch sehr wichtig ist für den Krankheitsverlauf. Eine positive Stimmung, eine Hoffnung. Man sagt im Volksmund, nicht umsonst stirbt zuletzt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt,
ja. Weil Hoffnung und positive Stimmung auch sich auf die Immunologie positiv auswirken. Und Immunologie ist ein wichtiger Faktor im Schachhalten einer Tumorerkrankung. Also es ist sehr wichtig, dass man Hoffnung gibt, dass man eine Perspektive gibt. Und wenn man zugibt, wissen wir Ärzte doch auch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Und wenn wir es nicht richtig wissen, dann sollten wir es unseren Patienten nicht schonungsloser beibringen, als es eigentlich gerechtfertigt ist.
Mhm. Du hast vorhin von Vertrauen auch als eins deiner Themen gesprochen. Betrifft das auch das Verhältnis zwischen Arzt und Patient und Patient und Arzt oder eher zum Team?
Du hast völlig recht. Also Vertrauen ist ja facettenreich. Ich glaube, das wichtigste Vertrauen ist das Selbstvertrauen. Mhm. Ich glaube, schwierige Aufgaben und Herausforderungen zu übernehmen, kann man nur machen, wenn man zu sich selber Vertrauen hat. Nicht, wenn man eine Hybris ist oder wenn man arrogant ist, sondern wenn man sich einer Verantwortung bewusst ist und weiß, dass man das stemmen kann. Und wenn man so viel Erfahrung hat, dass man auch in seinen eigenen Erfahrungsschatz Vertrauen hat. Wenn man also merkt, man hat eine Komplikation, dass man zu sich selber Vertrauen hat, das meister ich, weil ich so eine Komplikation oder so eine Situation schon mal erlebt habe und ich kann die Lösung anbieten. Das ist das wichtigste Vertrauen, wenn man operieren möchte. Das zweite Vertrauen ist die Arzt-Patienten-Beziehung. Wie schaffe ich es, dass ein Patient mir vertraut? Und wie schaffe ich es, dass ich zum Patienten eine Vertrauensbeziehung aufbaue? Wie kann ich dem auch vertrauen? Ich muss dem ja auch irgendwie vertrauen, dass ich denke, wenn man einen Patienten operiert, dann ist die Beziehung nicht zu Ende mit der Operation, sondern die Beziehung geht weiter. Und die Beziehung ist umso inniger, wenn der Verhandlungsverlauf danach schwierig ist. Beide Seiten müssen Vertrauen ineinander haben, dass sie diesen Weg gemeinsam gehen können.
Gibt es bei dir auch manchmal das Erlebnis, dass du ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu deinem Patienten hast, wo du also merkst, irgendwie, das klappt nicht, da sind vielleicht auch psychische Faktoren, die im Raume stehen und lehnst du dann auch mal sowas ab, bevor man praktisch diesen Weg gemeinsam geht?
Manchmal lernt man diese Lektion, wenn von der Rechtsabteilung die Akte angefordert wird.
Aha.
Dann merkt man, dass es ein gestörtes Vertrauensverhältnis gibt. Mhm. Entweder man selber oder aus irgendeinem anderen Grund ist dieses Vertrauensverhältnis gestört. Vielleicht hat man schlecht kommuniziert, vielleicht hat man schlecht informiert und der Patient ist nicht zufrieden mit einem.
Oder es wurde auch nicht gut zugehört oder nicht. Man wollte vielleicht auch nicht.
Genau. No. Ja? Und dann trägt man es auf der Ebene aus. Manchmal, ganz selten, merkt man oder hat man den Eindruck, dass das Vertrauen schon vorher nie gut wird. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich kann nur über alle Patienten, die zu mir gekommen sind, in 99,9% sagen, dass es immer eine wunderbare Beziehung ist und dass man dankbar sein muss, dass sie einem das Vertrauen schenken, weil man sich dadurch selber auch nur weiterentwickeln kann mit jedem Fall, den man behandelt. Und das dritte Vertrauen, das man hat, ist halt in sein Team. Ist halt, man hat ein Team um sich herum und in das muss man auch Vertrauen haben, um die Vertrauensfrage abzuschließen.
Wenn du Patient bist, hast du denn dann auch schon mal schlechte Ärzte erlebt und was hat die denn ausgemacht?
Nö, ich habe noch nie schlechte Ärzte erlebt. Ich war Gott sei Dank noch nicht oft Patient und ich glaube, dass ich ein total nerviger Patient war und in Zukunft sein werde. Aber ich hatte das Glück oder das Privileg, dass alle Ärzte, die mich behandelt haben oder die es mit mir ausgehalten haben, das sehr gut gemacht haben.
Ausgehalten, bist du denn ein schwieriger Patient?
Ja, ich bin ein schwieriger Patient. Ich glaube, ich bin ein schwieriger Patient.
Warum?
Ja, weil ich immer dumme Sprüche mache, weil ich eine hohe Erwartungshaltung habe und weil ich wahrscheinlich auch nicht gut in der Zusammenarbeit, der Mediziner sagt, compliant bin, wenn es darum geht, sich danach zu schonen oder danach auf sich aufzupassen.
Und warum ist das so?
Weiß ich nicht, weil ich ähnlich hysterisch bin wie du.
Ja, also ich kann da ganz klar zur Stellung nehmen. Also ich finde, krank sein tatsächlich ist eine Kränkung. Und ich bin nicht bereit, mich mit einer Grippe ins Bett zu legen. Also ich möchte das sozusagen nicht zulassen. Also deswegen, also bei mir ist das der Grund.
Also ich kann dir erzählen, damit du eine harmlose Krankengeschichte, die ich datenschutzrechtlich gerne erzähle, die aber zeigt, was für ein schwieriger Patient ich bin.
Ja.
Also ich bin einmal auf einen Kongress gefahren in eine Stadt im Süden Deutschlands, um einen Vortrag zu halten. Und am Abend war Barbecue oder Begrüßungs, weißt du, wenn die Referenten zusammenkommen, dann gibt es immer so ein Referentenessen. Dabei haben wir gegrillt und dann bin ich am nächsten Morgen um 5 Uhr aufgewacht und hatte wahnsinnige Rückenschmerzen. Wahnsinnige Rückenschmerzen. Und die sind irgendwie immer schlimmer geworden. Es waren aber Rückenschmerzen, die keine Rückenschmerzen waren, weil es waren von auf einer Skala von 0 bis 10, war es schon 10 von 10 gefühlt. Und dann habe ich meine Frau aus dem Bett geklingelt, wie ein Kind seine Mutter aus dem Bett klingeln würde in dem Moment. Dann habe ich ihr von den Beschwerden erzählt, dann habe ich auch noch gesagt, irgendwie zieht auch so doof in die Leiste. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Nierenstein.
Ja. Deine Frau ist auch Ärztin, muss man dazu sagen.
Meine Frau ist auch Ärztin.
Anästhesistin,
ja. Also hatte ich einen Nierenstein.
Und das war nach dem Fleischessen, ne? Typisch.
Genau.
Übersäuerung nach des Urins.
Und ich habe da wahrscheinlich auch zu wenig getrunken, ne? Mhm. Also habe ich mir um 6 Uhr, hat mich dann der Krankenwagen abgeholt. Mhm. Aus diesem Hotel, was auch schon peinlich war. Ich habe es also erstmal als wahnsinnig peinlich empfunden, dass ich jetzt einen Rettungssanitäter bemühen muss, aufzustehen und mich zu holen. Mhm. Und ich war auch wahnsinnig gekränkt, dass ich jetzt krank bin und mit so einem dämlichen Krankenwagen in die Klinik muss. Ja? Dort bin ich dann hervorragend behandelt worden, einen CT bekommen, einen Ultraschall, der dann die Diagnose bestätigt hat, weil meine Werte schon begonnen haben, eine nicht mehr gesunde Nierenfunktion zu zeigen. Hat man mir also erklärt, dass ich jetzt also mal operiert werden müsste. Aber man hat das auf eine ganz elegante Art und Weise, minimalinvasiv gemacht. Und als ich dann da bei der Narkosevorbereitung war und der Narkosearzt mich gerade schlafen gelegt hat, habe ich mir auch noch einen dummen Spruch gedrückt und habe ihm gesagt, ich fände es irgendwie ganz toll, wenn ich nach diesem Eingriff auch wieder operieren könnte und wenn ich nicht gelähmt wäre. Wenn man sich jetzt auf die andere Seite des Arztes begibt, ich hätte dem Typen echt den verflucht, was für ein Vollidiot, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Ja? Dann bin ich also eingeschlafen und die OP verlief wunderbar, es ist wunderbar gemacht worden, ohne Schnitt, minimal invasiv. Bin ich um 10 Uhr aufgewacht, nach einer Vollnarkose. Und um 13 Uhr habe ich die Klinik verlassen und um 16 Uhr habe ich meinen Vortrag gehalten.
Wow.
Der Arzt hat gemeint, ich hätte einen Schuss.
Ja.
Also ich glaube, dass diese kurze kleine Krankengeschichte erzählt, dass es wirklich schwierig ist mit mir und dass ich auch mal Glück gehabt habe, dass es gut gegangen ist.
Ja. Süß, also jeder Arzt und jeder Mediziner, den ich hier habe, hat so spezielle Eigenheiten. Also wir sind wirklich schwierige Patienten, alle auf eine andere Weise, aber wir wollen uns nicht unbedingt als Patienten haben.
Nee, nee.
Mhm. Auch überhaupt zu vertrauen, auch seinem Arzt, das ist schwierig und man ist misstrauisch und hinterfragt viel und so.
Ja.
Und gibt es denn auch so nette Geschichten von Patienten mit dir, was Schräges?
Was Schräges? Jetzt willst du was Schräges wissen? Ja. Ich habe auch eine schräge Geschichte, aber die ist eigentlich nett. Relativ bald, nachdem ich in Berlin angefangen habe. Ich kann die Geschichte auch erzählen, weil die ist auch gefilmt worden. Wollte ein Filmteam oder wollte eine Reportage machen über eine Spezialoperation, die wir jetzt in der Charité anbieten. Eines meiner Spezialgebiete sind Gefäßerkrankungen des Gehirns. Die Sachen, die besonders herausfordernd sind, sind Aneurysmen, weil die platzen können. Das ist schon mal an sich herausfordernd. Aber es gibt
das sind
auch
so Aussackungen von Gefäßen.
Genau, aber es gibt auch die Aneurysmen, die Aussackungen von Gefäßen, die so groß sind, dass man von ihnen als gigantische Aneurysmen spricht, weil sie mehr als 25 Millimeter groß sind, was im Kopf groß ist. Mhm. Und teilweise sind es auch 5 Zentimeter große Aneurysmen, die dann auch neurologische Ausfälle machen können, also zu Funktionseinschränkungen des Gehirns führen können oder auch platzen können. Und wenn man sie unbehandelt lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, sehr hoch, wenn man es nicht macht. Diese Aneurysmen erfordern spezielle OP-Techniken und diese wollte man eben von diesem Team, wollte dieses Team eben filmen. Und dann hatten wir einen Patienten, der kam aus dem Norden, der war ein totaler Freak. Der war Musiker mit allen Klischees, die man über Musiker so kennt, aber er war ein herzensguter Mensch und im Gegensatz zu mir als Patienten, der sehr misstrauisch ist, und Gegensatz zu dir als Patientin, die sehr misstrauisch ist, war er eigentlich gar nicht misstrauisch und er war sofort positiv und voller Vertrauen. Er war einfach ein ungewöhnlicher Zeitgeselle. Mhm. Und dann haben wir diese Operation gemacht und er hat wahnsinnig gut mitgemacht. Er hat, glaube ich, auch diese ganze Aktion mit dem Dreh geliebt. Die Operation ging gut und nach dieser Operation hat sich sein Leben komplett verändert. Er ist solide geworden, hat eine Frau kennengelernt, lebt in Nordrhein-Westfalen.
Und also ein Spießer geworden.
Nicht ein Spießer, er ist auch immer ein cooler Typ, weil er hat mir ein Lied gemacht.
Oh.
Ja. habe das auch versucht, dann um ihm zu helfen, auf diesem Karriereschritt irgendwie an den Mann zu bringen. Aber es ist mein Lied und es heißt Thank You. Und das fand ich schon eine große Nummer. Wer kriegt schon ein eigenes Lied nach einer Operation?
Fantastisch. Ja. Das ist wirklich toll.
Ja. Und der zweite strange Typ war, um ihm noch die Geschichten fortzuführen, ein Student der Kunsthochschule, der Regisseur werden möchte. Und der hatte ein Kavernom im Gehirn. Ein Kavernom, bevor du es jetzt wieder erklärst, ist ein Blutschwämmchen, was nach der Geburt entsteht und was dadurch eben Probleme machen kann, dass es zu Hirnblutungen führen kann. Es kann Epilepsien auslösen. Manchmal aber sind die auch ganz harmlos, weil sie still sind und schlafen. Und dieses Blutschwämmchen bei diesem Student der Kunsthochschule hat sich aber bemerkbar gemacht, sodass klar wurde, dass es operiert werden müsste. Und es war in der Nähe des Kraftareals, also des Bereichs des Gehirns, das die Fähigkeit des Körpers steuert, die Arme oder die Beine bewegen zu können. Wenn man einen Schlaganfall hat, dann fallen die aus. Das kann sich jeder vorstellen, wie das ist, wenn man einen Schlaganfall hat. Dann ist das Motorzentrum, das Bewegungszentrum ausgefallen. Und das hat es notwendig gemacht, dass man eine Operation macht, bei der der Patient wach ist. Sprich, du operierst den Patienten, während er wach ist, oder du erlaubst ihm in der Operation, wenn du am Gehirn bist, aufzuwachen. Das macht man beim Motor, also bei Bewegung und bei Sprache. Bei Sprache macht man es häufiger. Und man stimuliert vorher das Gehirn, um zu wissen, wo sind diese wichtigen Funktionen, dass man nicht in diese rein operiert. Und das heißt, der Patient schläft, wenn man den Kopf öffnet, dann liegt das Gehirn frei, dann erlaubt man dem Patienten aufzuwachen. Dann spricht man mit dem Patienten, während man auf sein Gehirn guckt. Dann nimmt man eine Elektrode und dann wird das Gehirn stimuliert. Und Gehirn funktioniert mit Strom. Und wenn man Gehirn mit einer Stromelektrode stimuliert, dann legt man diesen kleinen Bereich für kurze Zeit lahm, wie man den betäuben würde. Und wenn man dann sieht, dass der Patient den Arm oder das Bein nicht bewegt oder nicht spricht, dann weiß man, dass das jetzt ein relevantes Areal ist, also ein relevanter Bereich ist, den man schonen muss. Mhm. Und so fertigt man eine Karte, eine Landkarte des Gehirns an und das Gehirn liegt dabei frei und es pulsiert und das Gehirn ist normalerweise weiß und da sind so Gefäße, sieht man drauf.
Und glibberig ist es ja auch.
Glibberig ist es nur, wenn man drinnen ist. Es wird durch eine äußere Hülle zusammengehalten und es sieht sehr ästhetisch aus. Was auch erklärt, warum ich Neurochirurg geworden bin und nicht andere chirurgische Subspezialitäten mache. Weil wenn man das Gehirn sieht und es pulsiert und es ist etwas Erhabenes, es ist etwas Heiliges, und wir wissen alle, dass in diesem Gehirn die Seele ist, die Persönlichkeit, nicht nur, ob man den Arm bewegen kann oder das Bein bewegen kann, dann ist es ein Privileg, wenn man das sehen darf, wenn man darauf rumstimuliert. Und dieser Regisseur, der wollte zum einen das selber sehen, während wir auf seinem Gehirn rumstimuliert haben. Das wird ja auf Monitore übertragen. Und normalerweise decken wir das Gesicht des Patienten ab, weil kein Mensch will sehen, während er spricht, wie man sein Gehirn sehen kann. Mhm. Er wollte es sehen und er wollte es selber filmen. Er hat eine kleine Doku gemacht.
Instagram.
Er hat eine Doku gemacht über seine eigene Hirn-OP. Und ich hoffe, dass wir irgendwann diesen Film sehen werden. Er ist ihn mir noch schuldig. Mhm. Ist das strange?
Das ist strange. Und es ist aber verbreitet, denn ich habe schon Patienten auf Facebook erlebt, die auch bei dir Patienten sind und darüber auf Facebook berichten. Verlauf, also das ist läuft parallel. Das gibt's. Du bist nicht auf Facebook, aber ich lese das.
Sagst du mir jetzt, aber ich vermeide es, in die sozialen Medien zu schauen.
Ja.
Gerade wenn es um professionelle Sachen geht, wie Operationen. Aber ich fand es jetzt strange, dass jemand sich selber filmt dabei und sich schon allein dabei zuguckt.
Die meisten können sich nicht mal beim Blut abnehmen zuschauen.
Das ist richtig.
Schon um.
Das ist richtig. Ich kann mein Blut eigentlich auch nicht sehen. Das war ein Joke. Aber es ist ja auch in der Filmgeschichte wiederholt behandelt worden, dass das Gehirn keinen Schmerz spürt. Mhm. Und ja.
Hast du von deinem Kopf auch schon ein MRT machen lassen, einfach mal aus Neugier?
Habe ich machen lassen, als mir mal schwindelig war, als ich so eine Schwindelattacke hatte. Morgens aufgestanden bin, nicht mehr gerade laufen konnte, hat Gott sei Dank nur 24 Stunden gedauert. Dann habe ich ein MRT machen lassen.
Und warum hattest du Schwindel? Hast du es rausgefunden?
Ja, war eine Entzündung des Gleichgewichtsnerven. Hätte aber auch ein Tumor sein können.
Mhm. Hast du gleich selber analysiert. Wenn man an Neurochirurgie denkt, denkt man oft so an die negativen Resultate, wie Behinderung, die zurückbleibt, oder Tod oder eben Veränderung des Lebens danach. Ist das häufig so oder ist das eher die Ausnahme? Also wie viel Angst hat man als Patient und wie viel muss man haben?
Gilt die Frage jetzt den Komplikationen oder gilt die Frage den Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben?
Also kann man in der Neurochirurgie viel heilen? Also ist das ein Beruf, wo man viele Erfolgserlebnisse hat und viele geheilte Patienten?
In der Neurochirurgie kann man sehr viel heilen. Also die Neurochirurgie ist attraktiv, weil man sich mit Erkrankungen des Gehirns und Neurowissenschaften beschäftigt und sich um Krankheiten kümmert, die man sehr häufig heilen kann. Die Neurochirurgie ist ein breites Fach und man kann Patienten helfen. Es gibt ja auch Krankheiten, oder es gibt ja auch Spezialisierungen in der Medizin, wo die Diagnostik sehr stark betont ist und wo man häufig nicht so viel helfen kann. Das ist in der Neurochirurgie nicht so. In der Neurochirurgie gibt es zum Beispiel die Tumore. Es gibt auch gutartige Tumore, da kann man Patienten heilen, man kann sie von Epilepsien befreien, man kann ihnen Funktionsausfälle wieder zurückgeben, weil man das, was auf das Motorzentrum oder auf die Sprache gedrückt hat, entfernt hat. Es gibt Patienten, die würden ohne eine Operation sterben und man kann ihnen helfen, noch viele Jahre zu leben und das Ganze unter Kontrolle zu behalten. Es gibt Patienten, die haben sogenannte degenerative, also Verschleißerscheinungen des Gehirns. Dazu gehört zum Beispiel Parkinson. Dazu gehören Bewegungsstörungen. Die können wir mit der tiefen Hirnstimulation zum Beispiel in den Griff bekommen.
Mit Elektroden?
Das sind Hirnschrittmacher im Allgemeinverständnis. Das sind Elektroden, die in bestimmte Bereiche des Gehirns platziert werden. Und Patienten haben dann einen Schrittmacher, den man auch vom Herzschrittmacher kennt. Und damit kann man eben Probleme, die Parkinson-Patienten haben, wie zum Beispiel das starke Zittern oder diese Muskelanspannung, die es ihnen häufig nicht erlaubt, richtig zu laufen, kann man damit in den Griff kriegen. Die laufen dann wieder ganz normal. Und das ist natürlich faszinierend, weil man gleichzeitig diese Zielpunkte erforschen kann und erforschen muss. Und man kann diesen Bereich auch ausdehnen in Zwangsstörungen zum Beispiel, schwere Neurosen, die werden zunehmend neurochirurgisch behandelt.
Wirklich?
Ja, also wenn du Spielsucht hast oder wenn du andere Zwangsstörungen hast, dann kannst du vielleicht in Zukunft ein neurochirurgischer Patient werden, weil wir mit einer Elektrode am richtigen Ort diese Störungen heilen können.
Wow.
Aber erst dann, wenn alle anderen Therapiemaßnahmen versagt haben.
Mhm.
Dann gibt es natürlich die ganzen Wirbelsäulenerkrankungen, da können wir sowieso heilen und sowieso helfen. Es gibt die Gefäßerkrankungen, über die habe ich schon ein bisschen gesprochen, die Aneurysmen. Es gibt den großen Bereich der Kinderneurochirurgie. Unser kinderneurochirurgisches Team ist sehr erfolgreich und sehr aktiv, Kindern, jungen, Heranwachsenden dabei zu helfen, wenn sie Erkrankungen haben, die es ihnen nicht erlauben, mehr richtig in der Schule aufmerksam zu sein oder sich richtig zu entwickeln. Es gibt den Bereich der...
Was wäre das?
Das sind zum Beispiel, wenn Patienten Epilepsie haben, wenn Patienten Durchblutungsstörungen im Gehirn haben, wenn sie Entwicklungsstörungen haben, zum Beispiel flüssigkeitsgefüllte Räume oder Zysten im Kopf haben, die man entlasten kann oder wo man Nervenwasser in den Bauchraum ableiten muss, den sogenannten Wasserkopf.
Mhm.
Das sind alles Bereiche. Aber diese Probleme gibt es auch im Seniorenalter. Patienten, die nicht mehr richtig laufen können oder denken, dass sie vergesslich sind, haben sehr häufig eine Aufweitung ihres Kammersystems, weil das Nervenwasser nicht mehr richtig abgibt.
Also diese Hohlräume im Kopf.
Genau, und das Nervenwasser wird nicht mehr richtig abtransportiert und dann kann man durch die Anlage eines Shuntes, das ist ein Plastikkatheter, der das Nervenwasser in den Bauchraum ableitet und die Menge, die abgeleitet wird, wird über ein Ventil reguliert, kann man eben dazu beitragen, dass die sich Dinge wieder besser merken können. Das ist die einzige Demenzform, ich glaube Demenz kennen alle,
ja.
Vergesslichkeit, die man neurochirurgisch behandeln kann. Sonst muss man immer mit den Schultern zucken häufig.
Aber das war ein ganz beeindrucktes Spektrum. Also das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Sehr schön, dass du uns das mal hier näher bringst, dass man eine Vorstellung hat, was alles für Diagnosen gibt. Was sind denn die größten Schwierigkeiten im Gesundheitswesen? Gibt es da irgendeine Botschaft, die du auch an die Politik vielleicht loswerden möchtest?
Ich glaube, das größte Problem, was wir an den Kliniken haben, und jetzt spreche ich mal für den stationären Bereich, ist, dass wir eine sehr engagierte, fleißige, sich aufopfernde Pflege haben, die aber leider in einer Situation ist, wo ihr Wert nicht wirklich honoriert wird oder ihr das Ansehen nicht das hat, was es eigentlich verdient und damit wir Nachwuchsprobleme haben. Wir haben im Moment einen Pflegemangel sowohl im Operationssaal als auch auf den Stationen und auf der anderen Seite haben wir sehr engagierte, sehr fachkompetente Pflegende, die sich teilweise aufopfern für einen Beruf. Und ich kann dafür sprechen, dass ich den Eindruck habe, dass wir in der Neurochirurgie, in der Charité, eine Champions League Mannschaft sind und dass die Pflege der Sturm ist, aber der Sturm wird nicht richtig honoriert. Und das ist zum Teil ein Problem des Gesundheitswesens, weil wir alle wollen, dass diese Pflegenden eine bessere Situation haben, dass aber das derzeitige Vergütungssystem dem nicht unbedingt gerecht wird. Ich glaube, die Fallpauschalen waren sehr gut. Die Fallpauschalen haben uns gelehrt, mit den Ressourcen vernünftig umzugehen. Aber nach den vielen Jahren des Fallpauschalensystems, aber steigender Kosten und nach neuer Therapien, die für die Patienten zur Verfügung stehen und die auch finanziert werden müssen, muss man sich vielleicht auch mal über eine Novelle Gedanken machen. Denn die Fallpauschalen müssen so angepasst werden, dass die Pflegenden, dass die Arbeit der Pflegenden besser honoriert wird und wir einen attraktiven Berufszweig haben, an dem die Menschen wieder Spaß haben zu arbeiten und gerne arbeiten wollen. Und das geht auch in die Öffentlichkeit. Ich glaube aber, in der Öffentlichkeit sind sich alle einig, dass Pflege wichtig ist. Aber es ist, glaube ich, ein Problem, wie finanzieren wir eine gute Pflege besser. Ja. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass wir gerade die Zentren und die Universitätsmedizin im Allgemeinen, wo schwerpunktmäßig komplizierte Sachen behandelt werden, die sind im Gesundheitssystem auch nicht wirklich gut abgebildet. Denn hier sind Lehre und Forschung und Interdisziplinarität gefragt. Und tatsächlich ist die Realität, dass bestimmte Fälle standardisiert abgerechnet werden und häufig dieser Komplexität nicht immer Rechnung getragen wird.
Kennst du unseren Kollegen Dr. Google bestimmt? Wie findest du ihn?
Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat es dazu geführt, dass Patienten sehr viel aufgeklärter sind, informierter zu uns kommen. Und ich finde, die Zeiten, wo man in alter professoraler Art und Weise über die Station gegangen ist und der Patient quasi entmündigt war, die sind sicherlich vorbei. Und ich finde es gut, dass Patienten nun mündig sind, informiert sind und Rechte haben, die es ihnen helfen, gut behandelt zu werden. Und Google hat sicherlich dazu beigetragen, denn Google ist eine Informationsquelle und ist sicherlich auch eine Quelle für Zweit- und Drittmeinungen. Aber das Problem ist, dass man natürlich auch in den sozialen Medien und in Google häufig mit Therapieformen konfrontiert wird, die wir als Experten so gar nicht noch nicht gehört haben. Und es werden Dinge angeboten, die nicht immer durch Evidenz, also durch Beweise untermauert sind, denen die wissenschaftliche Grundlage manchmal fehlt und die uns häufig auch in die Schwierigkeit bringen, dass wir gegen diese Informationsflut dann häufig arbeiten müssen.
Wir kommen zum letzten Teil. Ganz viele Zuhörer haben Fragen an dich vorbereitet und sie mir geschickt. Ich soll sie dir jetzt alle stellen. Wir müssen die kurz durchsprechen. Ja?
Gut.
Kurz beantworten, damit wir die alle schaffen. Wer ist eigentlich der coolere Arzt, der Herz- oder der Hirnchirurg? Was ist das Besondere am Gehirn gegenüber dem Herzen?
Das Herz ist nur ein Muskel und im Gehirn ist unsere Persönlichkeit.
Welche Rolle spielt die moderne Technik in der Neurochirurgie?
Die Neurochirurgie ist die wahrscheinlich am meisten auf Technologie basierende und auf technologischen Fortschritt basierende Spezialität. Es geht darum, Funktionen vom Gehirn zu erkennen, in der Operation Funktionen im Gehirn zu visualisieren und neue OP-Techniken, die jetzt geht dann in Robotik und Computer. Also Neurochirurgie ist sehr schwer mit der Entwicklung von neuen Technologien verbandelt.
Das heißt, man muss als Neurochirurg auch ein IT-Spezialist sein fast.
Man muss als neurochirurgischer Chef Mitarbeiter haben, die eine gute EDV und IT-Vorbelastung haben.
Ist Bandscheibe eine Zivilisationskrankheit?
Bandscheibe ist erstmal gar keine Zivilisationskrankheit, weil Bandscheibe ist zu 80% genetisch bedingt und ist der normale Verschleiß der Wirbelsäule. Wir leben aber länger und andere Krankheiten können auch gut behandelt werden, sodass diese Verschleißerscheinungen häufiger werden. Und dazu kommt, dass wir natürlich gewisse Risikofaktoren missachten, wie genug Bewegung und ein gutes Gewicht und weniger Rauchen. Sodass es in gewisser Weise schon Zivilisationskrankheit ist, aber wer die Neigung dazu hat, kriegt Bandscheibe früher oder später und muss dann gut behandelt werden.
Kennen Sie Entsetzen oder auch Ekel?
Ja.
Wann passiert das?
Entsetzen passiert, wenn manchmal falsche Entscheidungen getroffen werden oder wenn unerwartet reagiert wird oder wenn man auch selber Fehler macht, dann ist man entsetzt über das, was daraus geworden ist, was man nicht beeinflussen konnte. Entsetzen ist ja manchmal auch Hilflosigkeit.
Und Ekel?
Ekel Nee, ich glaube, Ekel kommt selten vor. Ich glaube, wer Neurochirurgie macht, hat eigentlich schon fast alle Tabus gebrochen gesehen.
Inwiefern?
Ach, Tabus ist ja dein Schlüsselwort. Mhm. Da sprichst du ja drauf an. Ne, ich denke, dass wir schon viel erlebt haben als Neurochirurgen und dass wir Menschen in Situationen erlebt haben, in denen sie vielleicht auch sehr hilflos sind und nicht mehr die volle Kontrolle über sich haben. Mhm. Und somit gibt es eigentlich nichts mehr, was uns noch umwerfen kann in der Neurochirurgie.
Kommen Sie viel in Kontakt mit Blut? Spritzt es Sie manchmal voll?
Es spritzt uns selten voll, das Blut.
Die Verletzungen auch nicht, oder?
Naja gut, es gibt die Operationen, in der, das habe ich vorhin vergessen, wir helfen natürlich vielen Schädelhirnverletzten, mhm, Patienten mit Schädelhirntrauma, die ihren Helm nicht getragen haben. Und da können wir auch helfen. Und das sind meistens Operationen, wo es dann vielleicht blutiger wird. In den meisten Fällen ist der neurochirurgische Situs sauber und anatomisch sehr ästhetisch und es fließt wenig Blut. Und das meiste findet unter dem Mikroskop statt, sodass wir schon alleine durch das Mikroskop davor geschützt sind, dass uns etwas ins Gesicht spritzt.
Sind Sie infektionsgefährdet, zum Beispiel durch Prionen? Also das ist ja sowas wie Rinderwahn oder Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, also solche virusartigen Partikel, die das Gehirn besetzen und sehr ansteckend sein sollen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind gefährdet, wenn wir einen solchen Patienten behandeln, bei der diese Erkrankung hat. Und natürlich muss auch das Instrumentarium nach jeder Operation auf den Worst Case hin behandelt und sterilisiert werden. Und wenn wir wissen, dass dieser Patient eine solche Erkrankung hat, dann dürfen wir natürlich nicht mit den Körperflüssigkeiten oder den Körperbestandteilen in direkten Kontakt kommen und müssen uns dementsprechend schützen. Also Information ist wichtig, aber wir müssten im Idealfall jede Operation so durchführen, dass wir auf den schlimmsten Fall oder vor dem schlimmsten Fall geschützt sind, also einfach vorsichtig sein.
Ist man denn grundsätzlich, hat man ein höheres Risiko als Neurochirurg? Also auch andere Infektionskrankheiten,
nein,
HIV sind ja auch im Gehirn.
Nein, die Erkrankung, die du genannt hast, ist ja sehr, 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 sehr selten. Und andere Infektionskrankheiten, man ist da exponiert, aber weil man eben nicht von Blut vollgespritzt wird, ist das Risiko auch gering. Aber wir tragen immer, auch aus Hygienegründen, auch um unsere Patienten zu schützen, doppelte Handschuhe und machen die höchsten Anforderungen an die Sterilität. Und damit schützen wir uns auch indirekt selber.
Was tun Sie gegen Übermüdung, damit Sie immer präsent sind?
Schlafen.
Aber bei der Arbeit geht es natürlich nicht, wenn es dann mal länger wird.
Naja, halt ausschlafen vorher. Mhm. Aber der Punkt ist natürlich richtig. Wir haben es mit Operationen zu tun, die sind teilweise sehr lange. Und ich würde es gar nicht Übermüdung nennen, sondern eher, dass man eine gewisse Abwechslung in den Alltag oder in die Operation bringen muss, dass man in den wichtigen Momenten die Aufmerksamkeit behält. Also Aufmerksamkeitsverlust ist nicht mal Müdigkeit. Wenn Operationen 8-9 Stunden gehen, dann muss man halt mal eine Pause einlegen. Aber man muss sich auch eine 8-9 Stunden Operation so vorstellen, dass es bestimmte Situationen gibt, die halbstündig oder stündig sind, wo man hochkonzentriert sein muss. Und dann gibt es auch wieder Abschnitte, wo man auch für dem Team gegenüber erlauben muss, mal loszulassen, locker zu lassen. Das ist zum Beispiel, wenn man aufmacht oder wenn man zumacht oder wenn man eine Pause macht. Und ich glaube, es ist die Abwechslung und die Vermeidung von Monotonie, die einen davor schützt, solche Fehler zu begehen.
Also keine Koffeinbonbons, Schokolade und solche Dinge?
Nee, Koffein und Bonbons und solche. Schokolade ist gut, aber irgendwelche sonstigen Stimulantien sind schlecht, weil dann zittert man und dann ist man auch unkonzentriert und das vermeiden wir.
Patienten verklagen zunehmend Ärzte. Wir kriegen langsam amerikanische Verhältnisse. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Das ist eine Entwicklung, die ich mit Sorge sehe, weil wir haben vorhin über Vertrauen gesprochen und wir arbeiten in einem hochsensiblen Bereich. Und wenn Komplikationen oder passieren oder Erwartungen nicht erfüllt werden, dann fühlt sich das in unserem Bereich häufig sehr viel schlimmer an als in anderen Bereichen. Das spiegelt sich auch daran an, dass in Amerika die Neurochirurgie der Bereich ist, wo die Ärzte die höchsten Haftpflichtsummen zahlen müssen. Ähnlich wie in der Neugeborenenmedizin oder in der Geburtshilfe. In manchen Bereichen haben sich Neurochirurgen von ihrem Spezialgebiet zurückgezogen. Es gibt in Florida keinen Kinderneurochirurgen mehr, weil keiner mehr Lust hat, diese Haftpflichtsummen zu bezahlen und sich diesem Risiko auszusetzen. Und ich erzähle es jetzt deswegen so genau, weil ich nur damit zeigen möchte, welche Konsequenzen diese Spirale haben kann. Ich finde, in Deutschland ist man auf der Rechtsprechung nach wie vor vernünftig. Aber das ist natürlich etwas, was von verschiedenen Seiten im Moment angeheizt wird. Und ich möchte davor warnen, aus diesen verschiedenen Gründen, die ich genannt habe, diese Situation weiter eskalieren zu lassen.
Wie sehen Sie das Hirntumorrisiko durch Handystrahlen und das neue 5G-Funknetz, das ja jetzt kritisiert wird von Ärzten?
Also in dieser Diskussion ist es, glaube ich, wichtig, dass man wissenschaftliche Beweise hat und gute Studien hat, die einen Hinweis darauf geben, ob das relevant ist, diese Sorge. Ich war ja früher in Mannheim und Mannheim ist ja Teil der Universität Heidelberg und da gibt es das berühmte Deutsche Krebsforschungszentrum und die haben sich unter anderem mit einer großen Feldstudie damit beschäftigt, ob Handy einen Effekt auf Hirntumore hat, ist damals negativ gewesen. Und alle Studien, die ich kenne, waren bis vor Jahren negativ zu diesem Thema. Was natürlich höhere Feldstärken mit dem Gehirn anrichten können, muss man dann wieder in neuen Studien untersuchen. Und wenn diese neuen Studien fertig sind, gibt es wahrscheinlich schon 7G. Also ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Alles, was wir bisher wissen, ist der Zusammenhang negativ.
Das heißt, du hast auch keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen privat getroffen, dich vor Handystrahlung zu schützen.
Aber das könnte auch ein widerspiegeln, dass ich ein schwieriger Patient bin, der ignorant ist.
Ja, verdrängt, alles klar. Wann sind Kopfschmerzen gefährlich?
Kopfschmerzen sind gefährlich, wenn sie aus der Norm fallen. Also wenn ein Patient regelmäßig Migräne hat oder wenn er ab und zu mal wetterfühlig ist und plötzlich einen Kopfschmerz erlebt, den er bislang nicht gekannt hat, dann ist es gefährlich. Die Staatsexamensfrage ist immer die typische Staatsexamensfrage für alle Medizinstudierenden. Ein Patient hat ein Kopfschmerzereignis von bislang unbekannter Intensität. Dann weiß man, wenn es sich um eine neurochirurgische Frage handelt, dass es nur ein geplatztes Aneurysma ist mit einer Subarachnoidalblutung.
Also mit einer Blutung unter einer dieser Häute.
Genau, also das Aneurysma, was wir vorhin besprochen haben, die Aussackung des Gefäßes platzt und es blutet an die Hirnoberfläche unter einer dieser Häute. Und dann hat man sehr starke Kopfschmerzen, die man bislang nicht gehabt hat. Kopfschmerzen sind auch dann meistens gefährlich, wenn sie plötzlich auftreten. Also man den Eindruck hat, jetzt ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und sie sind auch dann gefährlich, wenn sie nicht nur Kopfschmerzen sind, sondern wenn sie zum Beispiel auch von Nackenschmerzen oder Nackensteifigkeit begleitet werden. Dann hat man ein Kopfschmerzproblem. Das Problem ist aber, dass diese Kopfschmerzen nicht immer so stark sind und häufig durch die Nackenschmerzen dann als HWS-Syndrom fehlinterpretiert werden.
Also Halswirbelsäulenprobleme.
Halswirbelsäulenprobleme, Nackenschmerzen. Und dann ist man plötzlich auf der falschen Schiene, obwohl man eine Aneurysmablutung hatte. Ist auch eine häufige Frage im Staatsexamen.
Also man landet beim Orthopäden anstatt beim Neurochirurgen.
Ja, oder der Neurochirurg oder der Kollege, der ihn in der Rettungsstelle sieht, interpretiert es nicht richtig. Das passiert manchmal selten, sollte nicht passieren. Aber das zeigt nur, wie schwierig manchmal die Diagnose eines gefährlichen Kopfschmerzes ist.
Und kann es auch ein Gehirntumor sein? Dann erkennt man den am Kopfschmerz irgendwie anders?
Naja, das Tückische am Gehirntumor ist, dass der lange Zeit nicht so richtig symptomatisch wird, also Zeichen zeigt. Der normale Hirntumor wächst nicht von heute auf morgen, der wächst entweder über Monate oder über Jahre. Das Gehirn kann sich anpassen und ist erstaunlich in der Lage, Funktionen zu verschieben und die Funktion aufrechtzuerhalten. Beim Hirntumor hat man eher langsam zunehmende Kopfschmerzen. Vielleicht sieht man auch mal schlecht. Das ist auch ein Kopfschmerzzeichen, was besorgniserregend ist, wenn man Kopfschmerzen hat und schlecht sieht.
Sehstörung. Ändern sich Emotionen nach einer Operation am Hirn? Kann man auch schlauer oder fähiger aus einer Operation wieder aufwachen oder auch Sucht bekämpfen? Sucht hattest du ja vorhin schon angedeutet.
Also Sucht bekämpfen, ja, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Und natürlich hat die Geschichte der Psychoneurochirurgie auch dunkle Seiten, gerade in Deutschland, sodass man mit diesem Thema sehr sorgsam und ethisch umgehen muss. Aber es wird in Zukunft kommen, dass wir solche Krankheiten heilen oder helfen können. Dann kann man emotional verändert sein. Natürlich, der normale Neurochirurg, der ist ja schon froh, wenn sein Patient nach einer Operation sprechen und bewegen kann. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Die Neurochirurgie der Zukunft muss sich damit beschäftigen, wie kann ich verhindern, dass der Patient emotional anders ist nach einer Operation. Was das Gehirn ist relevant dafür, dass man sich was merken kann, dass man fühlt, dass man empfindet, dass man emotional ist. Und Operationen im Gehirn können das tatsächlich verändern. Das kann aber auch schon die Pathologie, also der Tumor kann das auch schon vorher verändert haben. So wird dann manchmal offenbar, dass jemand antriebslos wird, enthemmt ist, emotional anders ist. Das kann aber auch bei einer Operation passieren. Und man muss dann abwägen, nehme ich das in Kauf, um die Erkrankung zu heilen oder nehme ich es nicht in Kauf? Es gibt Erkrankungen, wo die Emotionalität gestört ist, die wir dann besser machen können. Zum Beispiel Patienten mit einem Tumor im Bereich des Schläfenlappens, die haben ein schlechtes Gedächtnis, das können wir besser machen. Patienten, die sich nichts mehr merken können mit dieser Wasserzirkulationsstörung, können wir auch besser machen. Aber wir können in aller wenigsten Fällen kann man tatsächlich erwarten, dass man schlauer wird durch eine Operation. Aber vielleicht ist das ein Zukunftsbereich der Neurochirurgie, dass wir durch die tiefen Hirnstimulation, durch den Schrittmacher auch manche Eigenschaften noch besser machen können. Aber ob wir das wirklich wollen, dass wir so eine Art von Chirurgie fördern, ich habe meine Zweifel.
Eine 42-jährige Frau fragt, was sie tun kann. Sie hat ein Zittern am Kopf seit 3 Jahren und es wird langsam immer schlimmer. Sie war schon bei Neurologen. Sie hat eine Untersuchung ihres Schädels mit MRT gehabt. Man hat alle nennenswerten organischen Erkrankungen ausgeschlossen, aber noch keine richtige Diagnose gestellt. Sie fragt, wo kann sie jetzt hingehen? Sie fängt schon an, Wortfindungsschwierigkeiten zu haben. Ihre Denkprozesse sind gestört. Sie hat Halswirbelsäulenprobleme, möchte aber keine Medikamente nehmen, bevor sie nicht weiß, was sie wirklich hat. Sie macht sich Sorgen. Was kann man da machen? Ist das überhaupt eine Frage für Neurochirurgen?
Also ich glaube, es ist erstmal ein zentrales neurologisches Problem. Und ich kann nicht ausschließen, dass die Zuhörerin Flöhe und Läuse hat. Aber essentieller Tremor ist eine Erkrankung, die man neurochirurgisch sehr gut in den Griff bekommen kann.
Also Zittern des Kopfes ohne sichtbaren Grund, ohne
Zittern
das organisch
des Kopfes oder Zittern der Hand tritt in jungem Alter auf, man findet keine wirkliche Ursache dafür. Das ist ein Paradebeispiel für einen Hirnschrittmacher, dem man sehr gut helfen kann. Aber natürlich kriegt nicht jeder Patient oder jeder Zuhörer mit Zittern gleich einen Hirnschrittmacher, sondern es gibt vorher erstmal die Aufgabe, die richtige Diagnose zu stellen. Deswegen in ein Zentrum, was sich zum Beispiel mit Bewegungsstörungen, Parkinson und so weiter beschäftigt. Dann gibt es natürlich noch nicht chirurgische Maßnahmen, wie zum Beispiel Medikamente. Und ein einfaches Medikament ist ein Beta-Blocker. Und das ist jetzt kein schlimmes Medikament. Das kann auch schon helfen. Oder andere Medikamente, die nicht so schlimm sind. Aber bei denen, wo die Medikamente nicht helfen, gibt es eine neurochirurgische Abhilfe und das ist ein Hirnschrittmacher. Deswegen ist die Frage genau an den Richtigen gerichtet.
Wo sitzt eigentlich genau die Seele? Kann man sie messen? Und was sind so Parameter für Seele?
Die kurze Antwort ist, die Seele sitzt im Gehirn und nicht im Herz. Was mich wieder auf den Unterschied zwischen Neurochirurg und Herzchirurg bringt. Die lange Antwort ist, dass das eine wahnsinnig spannende Frage ist, an der schon etliche Neurowissenschaftler und Philosophen sich abgeknabbert haben. Ich glaube, die Seele sitzt im Hirn. Das würde ich jetzt mal für uns reklamieren. Aber sie ist nicht wirklich greifbar. Sie macht unsere Identität oder unser Ich aus, aber wir können eigentlich gar nicht richtig definieren, was ist Seele. Und wir wissen eigentlich auch gar nicht, was mit unserer Seele passiert, wenn unser Gehirn mal nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der es so spannend, aber auch so schwierig macht, dass wir es nicht verorten können. Und das wäre für die Operation, wäre es wahnsinnig wichtig, wenn man wüsste, wo die Seele sitzt. Mein Gefühl sagt mir, dass Seele am ehesten Emotionalität ist und dass es damit irgendwo im sogenannten limbischen System sein müsste. Das limbische System ist der älteste Teil des Gehirns. Das Gehirn entwickelt sich ja während der Evolution über viele Jahrmillionen und es gibt im Gehirn Anteile, die sind neu und es gibt Anteile, die sind alt und die Anteile, die alt sind, sind in der Regel die, wo Automatismen ablaufen, wo man als kleiner Frosch schnell flüchten musste und wo man dann später Emotionalität entwickelt hat, bevor man Klavierspielen gelernt hat als Mensch. Und ich glaube, in diesem limbischen System, da wo Lust ist, da wo Antrieb ist, da wo die Triebe sind, da ist wahrscheinlich auch irgendwo die Seele, glaube ich.
Zum Abschluss Tipps für unsere Hörer. 3 Tipps, die wir aus neurochirurgischem Herzen für unser Leben aufnehmen sollen. Ein paar medizinische Ratschläge.
Nummer 1, das Wichtigste in der Neurochirurgie ist die Prävention. Wir haben vorhin über das Schädel-Hirn-Trauma geredet, deswegen ist es mir ein Anliegen, alles Mögliche zu tun, um Schädel-Hirn-Trauma zu verhindern. Deswegen mit Helm Fahrrad fahren, mit Helm Skifahren. Und ein Thema, um was ich mich auch besonders kümmere, was mir am Herzen liegt, ist Vermeidung von Schädel-Hirn-Trauma beim Sport. Das ist auch ein Forschungsthema von uns und da sind wir auch eng mit der Hannelore-Kohl-Stiftung, denen auch ein Anliegen ist, dass man eben im Breitensport, im Jugendsport, im Profisport, zum Beispiel im Fußball, Maßnahmen trifft, Patienten mit Schädel-Hirn-Verletzungen zu identifizieren, weil wiederholte Verletzungen am Kopf und im Gehirn zu nachhaltigen Schäden führen können. Das wissen wir aus dem American Football. Also Prävention, Schädel-Hirn-Trauma, ganz wichtig aus meinem Bereich. Nummer 2 ist, wenn ich Patienten mit Gefäßerkrankungen und Schlaganfällen sehe, muss ich ermahnen, dass man die Risikofaktoren gut behandelt. Also Sport treiben ist auch schon mal gut für die Wirbelsäule. Nicht rauchen. Blutdruck behandeln, das Übliche halt. Und das 3. ist, meine Empfehlung ist, Wenn Sie ein neurochirurgisches Problem haben, unsere Zuhörer, dann sollten Sie an ein Zentrum gehen, was die gesamte Palette auffahren kann, das Thema interdisziplinär angeht und viele Erfahrungen mit hohen Fallzahlen hat.
Vielen Dank, Professor Dr. Peter Vaikuzi. Das war ein super interessantes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt.
Und ich habe auch Spaß gehabt.
Vielen Dank.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drömer-Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Es ist aber auch eine Kompetenz, überhaupt sein Leben zu gestalten, in Beziehungen, in Räumen, in der Natur, in der Arbeit, in der ganzen Gesellschaft. All das gehört zur Psyche und ich würde auch Psyche und Körper gar nicht so trennen.
Bis dahin.